95 gesetzliche Krankenkassen gibt es derzeit in Deutschland. Fast alle Leistungen, die sie bieten, sind gleich, die wesentlichen sowieso, denn die sind vom Gesetzgeber vorgegeben. Was also hat es auf sich mit dem so gerne zitierten Wettbewerb? Ginge es nicht auch mit, sagen wir mal zugespitzt, einer einzigen gesetzlichen Kasse? Und was ist mit den Privatversicherten? Über diese Fragen spreche ich heute mit Professor Jürgen Wasem. Er hat den Lehrstuhl für Medizinmanagement an der Uni Duisburg-Essen inne und hat sich, ich glaube, das kann man wohl so sagen, fast das ganze Forscherleben lang mit der Krankenversicherung in Deutschland beschäftigt.
Stethoskop. Der VdK-Gesundheitspodcast.
Mit Professor Wasem bin ich jetzt über das Internet verbunden. Herr Professor, ich freue mich außerordentlich, dass Sie Zeit gefunden haben, bei unserem Podcast mitzumachen.
Ja, freue mich auch. Hallo.
Ja, in den 1970er Jahren, ich habe mal so ein bisschen zurückgeschaut, da gab es in Deutschland 1800 Krankenkassen. Und das, obwohl die allermeisten Leute damals entweder bei der AOK oder aber bei der Knappschaft mehr oder weniger pflichtversichert waren. Seitdem hat sich ziemlich viel geändert. Die Zahl der Kassen ist kontinuierlich zurückgegangen. Dafür darf man sich aber weitgehend frei entscheiden, zu welcher Kasse man geht. Und auch der VdK wird immer wieder gefragt, ja, wie finde ich denn jetzt die billigste Kasse? Mein Rat lautet dann immer, es geht nicht ums Geld alleine. Herr Professor Wasem, nach welchem Kriterium würden Sie denn Ihre Krankenkasse auswählen?
Naja, Sie haben in der Anmoderation ja richtigerweise gesagt, dass der Großteil der Leistungen tatsächlich vom Gesetzgeber bestimmt ist. Um Ihnen das mit einer Zahl zu sagen, die Kassen geben dieses Jahr pro Versicherten ungefähr 4.000 Euro an Pflichtausgaben aus und nur 20 Euro an freiwilligen Ausgaben. Das zeigt schon die große Differenz. Insofern ist es natürlich klar, dass wenn die Leistungen weitgehend gleich sind, das gucke nach dem Beitragssatz aus Sicht der Versicherten ein wichtiger Punkt ist. Worin sich die Kassen auch noch unterscheiden, ist bei manchen Verträgen zu bestimmten Erkrankungen haben sie etwa mit Fachärztverbänden, mit regionalen Ärztenetzen Verträge abgeschlossen. Das kann im Einzelfall relevant sein, wenn man eine bestimmte Erkrankung hat.
Das ist aber sehr unübersichtlich und im Prinzip muss man dann auch schon wissen, wenn man eine bestimmte Erkrankung hat, wo man gucken kann, welche Kasse dafür in Frage kommt. Also das macht es den Versicherten ja aus meiner Sicht jedenfalls nicht gerade einfacher.
Ja, da man jederzeit wechseln kann, nach 12 Monaten kann man ja wechseln und zusätzlich auch noch, wenn die Kasse im Beitragssatz draufsetzt, ist es natürlich auch hochrational für Versicherte zu sagen, solange ich relativ gesund bin, interessiert mich nur der Beitragssatz. Und wenn ich tatsächlich dann Erkrankungen habe und vielleicht dann mitbekomme, zum Beispiel über meinen behandelnden Arzt, dass es Unterschiede in den Verträgen zwischen den Kassen gibt, dann kann ich immer noch wechseln.
Ja, also man kann grundsätzlich wechseln. Sie sagen, das ist auch rational, sich da nach dem Billigsten umzuschauen. Die Praxis zeigt aber doch, dass ganz viele Leute bei der Kasse bleiben, bei der sie schon immer waren. Also so wirklich funktionieren tut das System nicht oder übersehe ich da was?
Also ganz neue Daten habe ich jetzt noch nicht gesehen. So über den Langfristschnitt der letzten 30 Jahre, so lange haben wir diese ausgebaute Kassenwahl schon, von der Sie anfangs gesprochen haben, wechseln im Schnitt zu 3-4% der Versicherten pro Jahr ihre Kasse. Das hört sich wenig an, ist aber gar nicht so wenig. Das ist etwa mehr, als die Leute ihre Bank wechseln. Ja, die Bank hat man viel länger. Die könnte man ja auch jederzeit wechseln. Und vor allen Dingen die 3-4%, die pro Jahr wechseln, reichen aus, dass die Kassen sich unter Druck fühlen, dass sie, wenn sie sich nicht anstrengen, über was das heißt, können wir ja noch reden, dass sie dann vom Wettbewerb abgestraft werden.
Ja, das ist, finde ich, ist eine sehr gute Frage. Ich habe so, wenn ich die Rückmeldungen aus unserer Beratung höre und auch im Bekanntenkreis, häufig das Gefühl, dass die Leute die Kasse wie so einen lieben Gott hinnehmen. Und ob der sich anstrengt oder nicht, naja, also die Kriterien scheinen da sehr unterschiedlich zu sein, die angelegt werden. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Anstrengung, die die Kasse im Sinne der Menschen machen kann?
Naja, sie hat im Grunde genommen ja erstmal die Aufgabe, die Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. Da haben wir richtigerweise gerade festgestellt, was den Leistungsumfang angeht, ist das stark einheitlich vorgegeben. Aber natürlich hat sie eben die Möglichkeit, Verträge zu schließen zu bestimmten Erkrankungen. Und viele machen das ja auch. Es gibt viele hundert Verträge, die insgesamt diese knapp 100 Krankenkassen geschlossen haben zu Rheuma, zu Asthma, allem Möglichen. Und die zweite, das zweite Kriterium ist dann natürlich auch der Beitragssatz. Wenn es so wäre, das stimmt leider nicht ganz, aber wenn es so wäre, dass man sagen könnte, je niedriger der Beitragssatz einer Krankenkasse ist, umso besser hat sie gewirtschaftet, wäre das ja ein sehr plausibles Kriterium. Die Wirklichkeit ist was komplizierter, weil viele Gründe dafür relevant sind, warum der Beitragssatz höher oder tiefer ist. Aber ein Grund davon ist natürlich, hat die Krankenkasse gut gemanagt oder nicht? Hat sie also insbesondere versucht, die Gesundheitsversorgung in den mit den Möglichkeiten, die sie hat, günstig zu gestalten? Ich nenne mal ein Beispiel, was jeder Ihrer Hörer wahrscheinlich schon mal erlebt hat, dass die Krankenkassen Rabattverträge abschließen mit Pharmaunternehmen über generische Arzneimittel, also solche, wo das Patent schon abgelaufen ist. Das spart den Krankenkassen jede Menge Geld und ist eine Aufgabe im Wettbewerb, wenn ich versuche, eine möglichst billige Krankenkasse zu sein.
Ist aber auch nicht unumstritten, weil zumindest die Apotheker sagen, damit hängt auch der Versorgungsengpass zusammen, den wir im Augenblick haben, weil Deutschland für viele, die Medikamente herstellen, gar nicht mehr so attraktiv ist, weil es so unglaublich billig ist. Also Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen, oder?
Also darüber könnte man jetzt alleine einen Podcast von einer ganzen Stunde machen.
Das machen wir immer noch.
Weil es ist, nur es ist natürlich richtig, dass wenn man in Deutschland als Pharmaunternehmen sich auf so eine Ausschreibung einer Krankenkasse bewirbt, kann man die faktisch nur gewinnen, wenn man in Asien produziert. Wer in Deutschland produzieren würde, der ist deutlich teurer, der würde so eine Ausschreibung nicht gewinnen. Insofern haben Sie recht. Auf der anderen Seite, diese Arzneimittelknappheit ist inzwischen ein europäisches Phänomen. Ja, bei der Europäischen Arzneimittelbehörde gibt es auch ganz viele Arbeitskreise, die sich damit beschäftigen. Und längst nicht alle Länder haben solche Ausschreibungen wie wir. Das heißt, es ist so, dass die Produktion sich ganz stark nach Asien verlagert hat, auch bei Ländern, bei denen es keine Ausschreibungen gibt. Da profitieren dann möglicherweise nicht die Beitragszahler, sondern die Pharmaunternehmen, die halt für teurer verkaufen und trotzdem billig in Asien produzieren lassen.
Ja, okay. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Wettbewerb. Was ich von vielen Leuten höre, die mit ihrer Krankenkasse in Kontakt treten, dann, wenn sie sie brauchen, über den normalen Arztbesuch hinaus, ist: Eigentlich kriegen wir da überhaupt keinen mehr ans Telefon. Geschäftsstellen gibt es schon lange nicht mehr vor Ort. Und wenn man anruft, dann landet man an irgendeiner Hotline. Ich sag mal, ich sitze jetzt in Saarbrücken und dann ruft man da an und es kommt irgendjemand in Leipzig, der schon Schwierigkeiten hat, den Dialekt zu verstehen, den wir hier sprechen, geschweige denn, dass er irgendwie die medizinische Landschaft vor Ort kennt. Das ist für viele Leute ein Riesenproblem, jedenfalls aus unserer Sicht. Und ich frage jetzt mal ganz dreist, könnte man das nicht lösen, wenn man nur eine große Krankenkasse hätte? Und anstatt dass jede Krankenkasse viele verschiedene Strukturen parallel hält, nutzt man dieses frei werdende Geld und hat überall eine Anlaufstelle für die Leute.
Also zunächst mal, um auf den ersten Teil Ihres Statements einzugehen, die Krankenkassen bemühen sich in der Tat auch bei den Verwaltungskosten möglichst kostengünstig zu sein, wegen des Wettbewerbs und dem Beitragssatz. Und insofern haben die tatsächlich gegenüber von vor 30 Jahren ihre Filialnetze deutlich abgebaut. Man muss aber auch sagen, dass natürlich das Kundenverhalten sich deutlich verändert hat. Ja, der Großteil der Versicherten macht die üblichen Geschäfte mit der Versicherung ohnehin online. Und von daher ist es auch deutlich weniger erforderlich, dass die Kassen in der Fläche präsent sind. Nun aber zu Ihrer Hauptfrage. Natürlich könnte sich die Politik entscheiden, dass es nur eine große Krankenversicherung gibt. Ja, so wie es Die Bundesagentur für Arbeit gibt mit regionalen Zweigstellen. So könnte man das auch machen. Man könnte auch so ein Modell machen, wie wir in der Rentenversicherung haben. Da gibt es ja durchaus auch eine Vielzahl von Rentenversicherungsträgern. Ich glaube, 15 ungefähr. Ja, die LVA Oberfranken, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die LVA Rheinprovinz und so weiter. Der wesentliche Unterschied ist, da sind die Leute eindeutig einer dieser Rentenversicherungskassen zugewiesen und können nicht wechseln. Ja, während wir in der Krankenversicherung, und damit gibt es logischerweise auch keinen Wettbewerb, weil ja jeder klar abgesteckte Claims hat. Der Wettbewerb entsteht ja bei uns dadurch, dass die Leute wechseln können. Nun, das berührt jetzt die Grundsatzfrage, will ich über Kassenwechsel, Kassenwettbewerb haben, weil ich mir davon was Positives verspreche oder nicht. Und man muss deutlich sagen, das ist nicht schwarz-weiß. Also die Möglichkeit, Wechselmöglichkeiten zu schaffen und damit Wahlmöglichkeiten zu haben, hat Vorteile, können wir noch ausführlicher darüber sprechen, hat aber auch Nachteile.
Sie haben ein paar Vorteile schon erwähnt. Wo würden Sie denn die Nachteile sehen?
Nun, ein erster Nachteil ist, dass die Krankenkassen, seit sie im Wettbewerb untereinander stehen, in erster Linie nicht mehr das gesamtgesellschaftliche Wohl vor Augen haben, sondern das Wohl der einzelnen Kasse. Ja, das Kassenmanagement ist nicht mehr vor dem Wettbewerb, würde ich sagen, waren die Kassenbehörden, die dann die typischen Probleme von Behörden haben, aber sie waren, fühlten sich im Großen und Ganzen schon, glaube ich, darin verpflichtet, in erster Linie ordnungsgemäße Umsetzer des gesetzlichen Auftrags zu sein. Seitdem wir den Wettbewerb haben, machen die Kassen diejenigen Dinge, die ihnen nützen, deutlich lieber als diejenigen, die ihnen nicht nützen, im Wettbewerb. Das ist ein wirklicher Nachteil, denke ich. Der zweite Nachteil ist, dass für eine Kasse nicht mehr alle Versicherten gleich lieb sind, sondern es gibt Versicherte, die findet die Kasse gut, weil sie für ihren Beitragssatz gut sind, und es gibt Versicherte, die finden die Kassen eher schlecht, weil sie für ihren Beitragssatz eher schlecht sind. Da hat die Politik gegengesteuert. Es gibt relativ komplizierte Instrumente, mit denen die Kassen, die viele Kranke haben, letztlich Geld kriegen von den Kassen, die viele Gesunde haben, damit dieser Unterschied ausgeglichen wird. Aber das ist schon ein Nachteil des Systems, wenn ich Wettbewerb habe zwischen Krankenkassen, dass die Kassen halt in erster Linie gucken, wie komme ich zu einem guten Beitragssatz. Denn das hat die Vergangenheit der letzten 30 Jahre sehr, sehr deutlich gezeigt. Wer immer einen leicht oder stärker unterdurchschnittlichen Beitragssatz hat, wächst. Und wer einen leicht oder stärker überdurchschnittlichen Beitragssatz hat, verliert Versicherte. Ja, es gibt Kassen, die sind die letzten 20, 30 Jahre immer mit einem leicht günstigeren Beitragssatz gestartet und haben ihre Mitgliederzahlen verdoppelt oder verdreifacht oder noch mehr. Und es gibt andere Kassen, die haben immer etwas höhere Beitragssätze und haben sich halbiert oder sind noch stärker geschrumpft. Wir wissen aus Untersuchungen, wer seine Kasse wechselt, wechselt fast immer zu einer Kasse mit einem günstigeren Beitragssatz als die Kasse, bei der er bisher war. Und das ist natürlich für die Kassen ein ganz zentraler Punkt, den sie versuchen, im Wettbewerb dem entgegenzutreten.
Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren konnte man das eigentlich relativ gut beobachten, was Sie da beschrieben haben. So als das kam mit dem Wettbewerb, da haben die Kassen immer so die sogenannten guten Versicherungsrisiken gesucht. Also man hat so richtig gemerkt, wenn die Werbung gemacht haben, die haben nach den Jungen und Gesunden Ausschau gehalten. Und dann kam irgendwann der Risikostrukturausgleich dazu. Müssen wir jetzt nicht im Detail erklären, wie das funktioniert. Später nannte sich das Ding Gesundheitsfonds. Aber letztlich ist es das, was Sie erwähnt haben. Es wird Geld zwischen den Kassen hin und her geschoben, nach Kriterien, die heute relativ kompliziert sind. Ich habe mir mal sagen lassen, inzwischen ist es für manche Kassen sogar interessanter, kranke Leute zu haben, wenn sie eine bestimmte Krankheit haben, für die es aus dem Risikostrukturausgleich besonders viel Geld gibt. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Nehmen wir mal einfach eine ganz irgendeine Krankheit. Ich sage jetzt mal Asthma. Für einen Asthmatiker bekommt eine Krankenkasse 4.000 bis 5.000 Euro im Jahr aus dem Gesundheitsfonds. Wenn es der Kasse gelingt, den Asthmatiker für nur 3.000 Euro zu versorgen, dann ist er für sie ein gutes Geschäft. Dagegen, wenn sie für ihn 6.000 ausgibt, ist er für sie ein schlechtes Geschäft. Und natürlich kann man an Kranken die viel ausgeben, durchaus die Situation erreichen, dass man deutlich drunter bleibt, unter dem, was man aus dem Gesundheitsfonds kriegt. Und dann sind die Kranken möglicherweise wirklich gute Risiken. Insgesamt aber muss man sagen, gilt nach wie vor, der richtig Gesunde ist das beste Risiko für die Krankenkasse, weil auch für den kriegt sie Geld aus dem Gesundheitsfonds, gibt aber im Zweifelsfall vielleicht gar nichts für ihn aus.
Ja, das ist natürlich aus Versicherungssicht der Optimalfall, ganz klar. Also jetzt haben wir Vorteile genannt, jetzt haben wir Nachteile genannt. Wenn Sie eine persönliche Einschätzung abgeben würden, was würden Sie denn sagen? Ist der Wettbewerb eine gute Sache oder würden Sie eher zu einem System mit weniger Wettbewerb tendieren?
Also ich war vor 30 Jahren einer derjenigen, der sich ganz energisch für möglichst viel Wettbewerb eingesetzt hat. Ich bin da vorsichtiger geworden im Laufe der Zeit, weil ich gedacht habe, die Qualität der Versorgung spielt eine stärkere Rolle im Wettbewerb, aber das hat sich nicht gezeigt, sondern der Wettbewerb ist in erster Linie ein Wettbewerb um den Beitragssatz. Gleichwohl finde ich, wir haben jetzt über sehr technische Vor- und Nachteile gesprochen, man muss noch einen grundsätzlichen, ich würde sagen eher gesellschaftspolitischen Punkt mit ins Spiel bringen. Durch diese knapp 100 Kassen, die wir gegenwärtig haben, haben wir in gewisser Weise noch eine Verteilung von Macht und Einfluss. Ich bin davon überzeugt, wenn wir das abschaffen würden und würden eine große bundesweite Krankenkasse einführen, dann wäre der Einfluss des Gesundheitsministers auf die riesengroß. Ja, der Gesundheitsminister hat ja sowieso schon viel Einfluss, aber es hat auch noch die Selbstverwaltung der vielen Krankenkassen Einfluss und die Prozesse der Entscheidung über Gesundheitsleistungen sind nicht so stark zentralisiert, wie zum Beispiel in Frankreich. Und ich bin wirklich davon überzeugt, wenn wir nur eine große Kasse hätten, dann ging es gar nicht anders, als dass die sehr stark unter dem Einfluss des Gesundheitsministers stände. Wir geben ja um die 300 Milliarden in den gesetzlichen Krankenkassen aus. Das wäre dann quasi das, über das der Gesundheitsminister einen direkten Einfluss hätte. Und das, muss ich Ihnen sagen, würde ich ungern wollen. Ich finde ein System, wo der Gesundheitsminister einen ganz, ganz starken Einfluss hat, das kann gut laufen, aber das kann auch schlecht laufen. Da hätte ich persönlich einen Horror vor. Und vor dem hin, und zwar ganz unabhängig, wer der Minister ist. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man eventuell an Karl Lauterbach jetzt Kritik üben könnte, sondern das ist eine ganz grundsätzliche Sorge. Und vor dem Hintergrund finde ich dann ein System mit nicht so starker Marktzusammenballung dann doch wieder letztlich überlegenswert.
Mhm. Wobei, ich glaube, der große Einflussgeber auf das Gesundheitswesen im Moment ist ja gar nicht der Gesundheitsminister persönlich, sondern das ist der Herr Hecken, der Chef des gemeinsamen Bundesausschusses, beziehungsweise das Gremium, das er als unabhängiger Vorsitzender leitet.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, wir spekulieren natürlich, aber ich glaube, wenn es nur eine Kasse gäbe, würde es da schon eine Machtverschiebung auch noch geben. Also ich glaube nicht, dass dann der gemeinsame Bundesausschuss dann komplett die Macht an sich reißt, sondern ich bin davon wirklich überzeugt, weil dann die Entscheidung sozusagen über Geld ausgeben konkret ist ja nicht der gemeinsame Bundesausschuss. Das hört ja kurz davor auf. Der trifft Entscheidungen, die fürs Geld ausgeben relevant sind, aber den letzten Schritt hat er ja nicht. Und das wird in so einem System mit einer großen Kasse, wird das Ministerium an sich reißen. Da bin ich sehr von überzeugt.
Ja, das ist gut vorstellbar. Vor allem in Zeiten, wo die Kassen noch knapper werden, als sie das in den letzten Jahrzehnten schon immer waren. Jetzt haben wir noch einen Bereich überhaupt nicht erwähnt. Es gibt ja noch eine ganz andere Krankenversicherung, nämlich die private Krankenversicherung. Da sind nur so etwa 10% der Bevölkerung versichert und wir als VdK fordern auch seit langem, dass man das zusammenlegt und dass es eine Bürgerversicherung gibt. Ob das unbedingt die Lösung aller Finanzprobleme ist, da habe ich persönlich meine Zweifel dran. Aber ich als Selbstprivatversicherter kann sagen, die Zweiklassenmedizin gibt es, aber die ist anders, als sich das viele Leute vorstellen. Man muss vor allem auch Dinge abwehren, die man nicht unbedingt haben will. Wie würden Sie denn das einschätzen? Ist die Bürgerversicherung die Zukunft?
Sie haben eine Reihe von interessanten Sachen jetzt schon in Ihrer Frage verborgen. Erster Punkt, ich würde ausdrücklich Ihre Einschätzung teilen, dass man die Finanzprobleme damit nicht lösen kann. Das liegt ja schon allein dadurch nahe, Sie haben es gesagt, 90% sind in der gesetzlichen Krankenversicherung, 10% sind in der privaten. Die 10% sind ja auch zum Teil krank. Das heißt, die Idee, wenn die 10 dazukommen, dann bringen die so viel Geld mit, dass wir die Probleme lösen, das ist Unfug.
Die finanzieren aber angeblich etwa 20% des Systems.
Ja, das ist richtig. Und da kommen wir direkt an ein zweites Thema. Wenn wir die beiden Zweige zusammenlegen, haben wir in der Tat mit der Tatsache zu tun, dass die niedergelassenen Ärzte in den Arztpraxen an den Privatpatienten das 2,5- bis 3-fache verdienen wie an den gesetzlichen. Das sieht man sehr schön, wenn man eine ganz grobe Zahl sich nur angucken will. Das Statistische Bundesamt macht in regelmäßigen Abständen Statistiken über die, anhand von Daten, die sie von den Wirtschaftsprüfern kriegen, über die Einnahmen und Ausgaben der niedergelassenen Ärzte. Und obwohl wir nur 10% Privatpatienten haben, machen die mit denen 27% Umsatz. Ja, und von daher, wenn man die beiden Systeme zusammenlegen würde, muss man sich gut überlegen, was man an der Stelle macht. Was wir uns bestimmt nicht leisten können, ist die Leistungen für die 90% gesetzlich Versicherten dann auch 2,5-mal so viel zu bezahlen. Das würden sich die Ärzte zwar freuen, aber das ist völlig unfinanzierbar. Man kann auch nicht einfach so sagen, dann kriegen die Ärzte für die Privatpatienten ab nächstes Jahr, wenn immer mal das einführt, nur noch genauso wie für die gesetzlichen, weil dann gehen viele Arztpraxen pleite. Also Arztpraxen, die einen relativ überdurchschnittlichen Privatpatientenanteil haben, haben sich einfach darauf so eingestellt, dass wir die dann nicht, damit nicht rasieren können. Das heißt, das ist durchaus ein schwieriges Thema. Man müsste dann alle gesetzlich Patienten müssten etwas höhere Honorare zahlen, wenn das 90% tun, dann könnte man vermutlich die Privatpatienten Honorare auch absenken. Aber auch dann haben sie große Verwerfungen. Also das ist ein Thema, was gar nicht so einfach ist. Ein weiteres Thema, wo man lange darüber diskutieren kann, ist ein Vorteil des Systems, der Privaten sehe ich durchaus, dass die Finanzierung nicht so stark reagiert auf die Alterung der Bevölkerung. Wir sind ja in der gesetzlichen wie in der Bevölkerung insgesamt vom Beginn einer Alterung. Und das heißt in der gesetzlichen einfach, weil alte Leute mehr Leistungen brauchen als junge, dass die Beitragssätze stärker steigen werden noch. Bei der privaten ist das nur eingeschränkt der Fall, weil die Jungen dafür ihr eigenes Alter schon im Rahmen des Krankenversicherungsvertrages ansparen. Das ist durchaus, denke ich, ein Vorteil. Im Übrigen ist auch das eine Schwierigkeit beim Zusammenlegen, dass die Systeme halt ganz unterschiedlich finanziert werden. Richtig ist aber, um den letzten Punkt aufzugreifen, es gibt in der Tat Unterschiede auch in der Versorgung. Und zwar haben Sie richtigerweise gesagt, vermutlich ist das gar nicht so, dass die gesetzlich Versicherten einfach eine schlechtere Versorgung kriegen. Was wir wissen, ist, die Privaten kriegen schneller einen Termin als die gesetzlichen, aber nicht, wenn es wirklich ganz dringende Sachen sind. Also es stirbt in Deutschland kein gesetzlich Versicherter, weil der Termin erst in 6 Monaten ist. Und auf der anderen Seite haben wir in der Tat ein mögliches Problem, dass es die Privatversicherten sehr intensiver behandelt werden als die gesetzlichen. Sie haben eben gesagt, man muss sich manchmal wehren, dass man nicht zu viel Leistung kriegt. Das liegt eben daran, dass die Privatpatienten attraktive Patienten für den Arzt sind.
Ja, hat was mit dem Vergütungssystem zu tun, ne? Es gibt keine Pauschale, sondern man kann im Prinzip jeden Kleinkram separat abrechnen.
Genau, das ist eine Rechtsverordnung des Ministeriums, die übrigens völlig überaltet ist, weil die seit 40 Jahren nicht mehr geändert worden ist. Aus der folgt, dass die Privatpatienten deutlich besser bezahlt werden als die gesetzlichen Patienten.
Das Schöne daran, wenn man so ein Thema differenziert betrachtet, ist, man muss keine eindeutige Antwort geben. Die würde ich Ihnen jetzt aber trotzdem gern entlocken. Eher zur Bürgerversicherung oder eher alles lassen, wie es ist?
Ich bin da wirklich hin und her gerissen. Das sage ich Ihnen, weil.
Dann geht's Ihnen wie mir?
Ja, weil ich glaube, also ich erkenne die Argumente an derer, die für eine Bürgerversicherung sind, aber ich sehe auch die Gegenargumente und von daher, das ist für mich nicht schwarz-weiß. Die Politik ist dann in der unangenehmeren Situation im Vergleich zum Hochschullehrer. Die muss entweder sich entscheiden, sie macht keinen Gesetzentwurf oder sie entscheidet sich, sie macht einen Gesetzentwurf.
Aber wird im Zweifel ja von Leuten wie Ihnen beraten.
Ja, aber an der Stelle sage ich auch immer, Leute, das ist nicht schwarz-weiß. Also an vielen Themen gebe ich klare und eindeutige Ratschläge, wenn man mich fragt. Aber an der Stelle sage ich so, wie es ist. Es ist nicht schwarz-weiß, Leute.
Ja, ich habe die Tage einen Artikel in einer großen Zeitung gelesen. Der war überschrieben mit Zustand der gesetzlichen Krankenversicherung gleicht einer tickenden Zeitbombe. Und das Ganze war ein Zitat von Jochen Pimperz, der ist Sozialversicherungsexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Würden Sie ihm zustimmen?
Ein klein bisschen muss ich ausholen. Wir haben ganz langfristig das Problem, dass die Ausgaben der Krankenkassen immer etwas stärker wachsen als die Einkommen der Versicherten, aus denen die Beiträge zu zahlen sind. Wir haben ja einkommensabhängige Beiträge, der Beitragssatz resultiert daraus und der Beitragssatz, der steigt deswegen relativ kontinuierlich, weil die Ausgaben immer etwas stärker wachsen als die Einkommen der Versicherten. Ja, in den letzten 25 Jahren sind die Ausgaben pro Nase ungefähr 3% pro Jahr gestiegen und etwas über 3% und die Einkommen der Versicherten, aus denen das finanziert wird, sind je Nase nur gut 2% gestiegen.
Allerdings, diese Schere, allerdings ja, muss man vielleicht auch dazu sagen, die Ausgaben wären noch viel weiter gestiegen, wenn es nicht ständig Gesundheitsreformen gegeben hätte, mit denen man versucht hat, die Leistung zu deckeln. Also ich verfolge das Gesundheitssystem seit 92, da war Horst Seehofer Gesundheitsminister. Und da ging das mit dieser Reformeritis ja schon so richtig los.
Ja, das ist richtig. Das zeigt eben, wie langfristig das Problem schon ist. Obwohl es diese Gesundheitsreformen gibt, haben wir diese Schere. Und diese Schere zwischen den Ausgaben und den Einnahmen, die wird einerseits wegen der Alterung der Bevölkerung größer werden. Da besteht unter den Experten völliger Konsens, weil wenn wir mehr Alte haben, haben wir einerseits auf der Ausgabenseite das Problem, dass die teureren Jahrgänge stärker werden und andererseits auf der Einnahmenseite auch noch das Problem, wenn die Rentnerquote steigt, der Rentner zahlt ja weniger Beiträge, als er vorher als Arbeitnehmer gezahlt hat, weil er nur Beiträge von der Rente zahlt. Das heißt, wir haben auch auf der Einnahmenseite noch ein Problem. Das heißt, die Schere wird eher größer werden. Ich hatte eben gesagt, die ist im Moment gut 1 Prozentpunkt pro Jahr Unterschied. Die wird nach meinen Berechnungen so auf 1,5 Prozentpunkte pro Jahr steigen. Deswegen sind die Beitragssatzsteigerungen, wenn man sonst nichts tut, vorprogrammiert. Und akut kommt noch hinzu, dass wir jetzt einfach Problemdruck aufgestaut haben. Wegen Covid sind nach wie vor 10% weniger Leute im Krankenhaus, 10-15%, als sie waren. Das heißt, die Krankenhäuser haben weniger Geld, sollen aber trotzdem am Leben gehalten werden, weswegen wir Rettungspakete schnüren und so weiter und so weiter. Der Finanzminister hat den Bundeszuschuss halbiert, den er an die Krankenkassen zahlt, von 2022 auf 2023. Und dieses alles führt dazu, dass wir in der Tat im Moment einen relativ hohen Problemdruck haben. Die Beitragssatzsteigerungen der Kassen zum Jahreswechsel werden größer sein, als wir sie üblicherweise haben. Und wir sehen in der Zukunft eben auch, dass die Schere, die dauerhafte Schere größer wird. Die Schlussfolgerung für mich daraus, und ich glaube, Herr Pimperz hat das auch in die Richtung gesagt, wir müssen zumindest eine ernsthafte Diskussion darüber führen, ob wir das alles bezahlen wollen oder ob wir am Leistungskatalog stärker begrenzen wollen. Ich finde, wenn am Ende der Diskussion rauskommt, nein, uns ist das alles wert, wir wollen das bezahlen, dann ist das so. Aber ich finde, die Diskussion müssen wir zumindest führen. Und wenn wir bezahlen, müssen wir sicherlich die Frage diskutieren, wollen wir das alles über den Beitragssatz finanzieren wie heute oder denken wir über andere Finanzierungsmethoden noch nach? Das kann jetzt, kann man zum Beispiel dann doch wieder über Bundeszuschuss nachdenken. Man kann auch über neue Quellen nachdenken, wie Zuckersteuer oder Ähnliches. Da gibt es dann eine ganze Reihe von Überlegungen, die man noch haben kann. Zumindest muss man, glaube ich, die Diskussion führen. Was man nicht tun sollte, ist Augen zu und einfach das Boot Krankenversicherung jetzt in diesen Sturm mit der sich größeren Schere und den Defiziten reinfahren lassen.
Zumal man das ja schon ziemlich lange gemacht hat, denn gerade diese demografischen Probleme, auch wenn man sie nie so genau vorhersagen konnte, vom Grundsatz her sind die ja eigentlich seit 30, 40 Jahren schon bekannt. Und da hat man die Bombe weiter ticken lassen. Wenn Sie jetzt sagen...
In der Tat, da will ich ganz kurz was zu sagen. Anders als bei der Rentenversicherung. Ja, Rot-Grün hat zur Zeit von Riester eine Rentenreform gemacht mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung. Ich glaube, der VdK war damals dagegen, weil er, glaube ich, Leistungsbegrenzungen immer kritisch sieht. Aber ich habe das als notwendig angesehen. Und in der Krankenversicherung hat die Politik das bisher nicht gemacht. Von daher, das ist ganz richtig. Ich würde auch sagen, so wie wir vor 20 Jahren eine Rentenreform mit Blick auf die Demografie gemacht haben, hätte man sich auch an das Thema einer möglichen Krankenversicherungsreform mit Blick auf die Demografie machen müssen. Aber so Sachen sind natürlich unpopulär. Ja, ich nenne Ihnen mal 2, 3 Beispiele. Wir müssten zum Beispiel diskutieren, wollen wir möglicherweise kritischer sein bei Ausgaben, die gering sind. Nach der Devise, die können die Leute eher selber zahlen. Oder wollen wir kritischer sein bei Krankheiten, die nicht schwer sind. Nach der Devise, leichte Krankheiten können die Leute eher selber zahlen. Oder wollen wir kritischer sein bei Arzneimitteln oder Methoden, die sehr teuer sind, sagen, die leisten wir uns vielleicht nicht. All das ist unangenehm. Ich finde nur, die Diskussion darüber müssen wir führen, wenn die Alternative ist, dass einfach die Beitragssätze weiter steigen.
Dennoch, das ist ja etwas, was im Zweifel der Politik jedenfalls auf Dauer nicht gefallen kann. Also muss man über dieses Thema diskutieren. Professor Jürgen Wasem war das, der Inhaber des Lehrstuhls für Medizinmanagement an der Uni Duisburg-Essen, bei uns im VdK-Gesundheitspodcast Stethoskop. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Haben Sie eigentlich auch ein ungutes Gefühl, wenn es eine Narkose geben soll? Haben Sie vielleicht sogar Angst davor? Gerade macht ein Fall in der Presse die Runde von einem 6-jährigen Mädchen, das nach einer völlig harmlosen Zahnbehandlung, für die es unter Narkose gesetzt worden ist, an dieser Narkose gestorben ist. Was ist eigentlich daran gefährlich? Oder ist es tatsächlich so gefährlich, wenn man es richtig macht? Was passiert bei einer Narkose? Das wird das Thema sein im nächsten Stethoskop im kommenden Monat. Das werden wir uns vor Ort in einem Krankenhaus mal anschauen und erklären lassen. Und wenn Sie es nicht verpassen wollen, dann bitte dran denken, schön das Abo-Knöpfchen drücken, damit Sie keine Stethoskop-Folge mehr verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Monat und bleiben Sie gesund.